Gucken wir erst nochmal unseren Lernvers durch. Jetzt wackelt das Ding, das ist noch schlimmer. Da steht er schon. Ich möchte, dass wir das verinnerlichen. Also nicht nur einfach so als auswendig Lernvers, das ist immer gut. Aber wenn du jetzt Ostereier isst in der nächsten Zeit und hast den Salzstreuer auf dem Tisch stehen, dann muss das dir durch Mark und Bein gehen und dann musst du im Kopf und im Herzen haben, du bist das Salz der Erde. Und ich weiß, wie du reagierst, wenn das Ei nachher nicht richtig gewürzt ist. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, so spricht es der Herr Jesus aus, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Das, wie gesagt, war so der Ansatzpunkt der letzten Zeit. Also heute haben wir wirklich mächtig Störung hier, funktioniert nichts mehr. Es ist sehr interessant. Aber wir lassen uns dadurch nicht aus dem Konzept bringen. Ich starte das jetzt nochmal und dann gucken wir, notfalls wird Handbetrieb gemacht. Max, wir haben grundsätzliche Störungen in allen möglichen Ebenen, macht nichts. Gehen wir jetzt immer hier hin, das war das Falsche, so, jetzt die richtige Taste drücken. Wir hatten das letzte Mal schon gesagt, dem Herrn Jesus geht es darum, dass unser Lebenshaus, das wurde in der Einleitung ja auch schon mal betont, ein Stein sein, aber auf den Felsen unser Haus bauen. Jeder Fromme kennt diese Geschichte, die Jesus erzählt, die mit dem Wort hören und tun zusammenhängt. Wer also auf sein Wort hört und tut, ist wie einer, der sein Haus auf den Felsen baut. Wenn dann Schwierigkeiten, Probleme kommen, dann wird es kein Problem sein, das Haus bleibt bestehen. Oder aber man baut sein Haus eben auf einen komischen, sandigen Boden. Wenn dann Sturm und Probleme kommen, dann bleibt das Haus eben nicht stehen und tut einen großen Fall. Dann hatten wir uns das letzte Mal in Richtung Karwoche schon bewegt. Wir hatten darüber nachgedacht, wie Jesus eingezogen ist in Jerusalem. Heute wäre ja der Gedenktag dafür, Palmsonntag, Riesenbegeisterung, man hat was von Jesus erwartet. Aber Jesus geht dann in den Tempel und das Erste, was er macht, er schmeißt die Tische um, wirft die Geldwechsler und die Händler aus dem Tempel und sagt, der Tempel soll klar sein, er soll ein Anbetungsort sein. Und die, die das letzte Mal da waren, die wissen, wir hatten dann erarbeitet, diesen Betvers oder diesen Bibelvers, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sein sollten und hatten darüber nachgedacht, was müsste Jesus bei uns für Tische umschubsen? Wo müsste er Dinge austreiben aus uns? Wir waren ein Stück in Richtung Dämonie gegangen. Wo müsste Gott bei uns Befreiungsdienst tun? Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wenn du sagst, du willst wirklich ein reines Haus haben, besorg dir die CD oder hör dir nochmal die Sache im Internet an, was wir dazu gesagt haben. Ich halte es für extrem wichtig, sonst wäre Jesus nicht in den Tempel gegangen und hätte dieses Anschauungsbeispiel gemacht. Und anschließend geht er dann in den Tempel hinein und heilt die Kranken. Tut also richtig Wunder. Und das ist der Punkt, wo wir heute stehen. Ach, hier habe ich nochmal die Punkte. Welche Tische müssen bei mir umgestoßen werden? Und welche Händler, welche Dämonen müssen aus meinem Tempel ausgestoßen werden? Hey, jetzt wer nicht da war, der sagt, ey, der hat über Dämonen geredet, ist spannend. Es ist interessant, wenn du mit Leuten zusammen bist und redest über Dämonen, die hören viel besser zu, als wenn du über den Heiligen Geist redest. Das eine ist spannend, aber das andere ist viel stärker. Das ist das Gute bei der Sache. So, unmittelbar danach kommt Jesus wieder in den Tempel rein. Und deswegen möchte ich meine Predigt heute überschreiben, fromme Versprechung. Und dann geschieht Folgendes. Jetzt kann ich das hier zuklappen, das lässt sich sowieso nicht steuern im Moment, und lese. Man muss dazu sagen, die da jetzt kommen, das sind Älteste und hohe Priester. Jetzt wird jemand sagen, es gab ja nur einen hohen Priester, den Kephas. Aber hohe Priester, wenn dann die hohe Priester genannt wird, das war dann die zweite hierarchische Ebene. Das waren die unterhohen Priester. Die waren für die Ordnung im Tempel zuständig, fürs Opfer sammeln, für das Opfer ausgeben. Die waren für die allgemeine Sicherheit im Tempel zuständig. Die mussten sehen, dass die Ordnung funktionierte. Die kannten ja noch nicht Ostern, die kannten auch noch nicht Karfreitag. Deswegen waren die in großer Sorge, was ist das jetzt für eine Unruhe, die im Gottesdienst geschieht. Wir haben das ja lange nicht mehr erlebt, dass man jemand aus dem Gottesdienst raustragen musste. Wir sind richtig zivilisiert geworden. Ja? Aber wie gesagt, ich kann mich am Südstern erinnern, ich erzähle mal noch mal so eines der schlimmsten Beispiele, wie während dem Lobpreiszeit zwei sich vor die Stufen des Altars legten und dabei einen Paarungsversuch machten und die musste ich voneinander heben und raustragen. Das heißt, die hätte ich nicht einfach machen lassen dürfen. Ja, und dann das Spektakel vor der Tür dann, ja, was die mir alles gesagt haben, das will ich jetzt gar nicht wiederholen. Aber man muss eine gewisse Ordnung beibehalten, das geht nicht an. So kamen die zu Jesus, nicht? Jesus hat ja wirklich Spektakel gemacht und deswegen die richtige Frage, die ich jetzt vorlese. Sie fragten also, als er in den Tempel zurückkam und lehrte, aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ich will euch auch eine Sache fragen. Wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen: Sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er uns sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen's nicht. Da sprach er zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Das war natürlich jetzt eine starke Rede. Ich denke, Jesus hätte ja wunderbar Gelegenheit gehabt, da ein paar Takte zu sagen, aber er antwortet mit einer Gegenfrage. Und das führt mich dazu, wie Jesus seelsorgerlich mit den Frommen umgeht, also mit uns. Und das muss ich mir dann antun, da genau hineinzugucken. Die Seelsorge Jesu mit den Frommen fängt an, wer darf mir oder uns was sagen? Hatte ich das letzte Mal schon angetippt. Wer darf dir sagen, dass du ethisch und moralisch entsprechend der Bibel leben sollst? Wer darf mit dir diskutieren, was heute noch gültig ist oder nicht? Große Frage, stimmt's? Es gibt Leute, die machen aus dünnen Blättern der Bibel Zigarettenpapierchen, weil sie das nicht ernst nehmen. Schlimmer sind die Frommen, die das lesen, die das hören und dann nicht tun. Also so ein typischer Vertreter wie Paul. Ich weiß eigentlich zu viel. Das macht mir manchmal Probleme. Aber darf mir Jesus überhaupt noch was sagen? Lasse ich mir noch was sagen oder diskutiere ich mit ihm rum? Das war die Frage seelsorgerlich Nummer eins. Wer darf mir was sagen? Und Jesus spricht dann ein paar Punkte an in seiner Gegenfrage, so typisch jiddischer Art. Er macht ihnen nämlich klar, er sagt: Hey Jungs, ihr habt die falsche Wahrnehmung. Meintet ihr, ihr hättet es nicht nötig gehabt, zu Johannes dem Täufer rauszugehen? Nun muss man dazu sagen, die Priester der damaligen Zeit und die Ältesten, die waren sich ganz wohl bewusst, dass sie auch sündigten. Und zwar nicht so wie die Zöllner. Die Zöllner, die waren die richtigen Sünder. Ihnen war klar, also manchmal übertreibe ich auch und manchmal binde ich eine Kuh los, wenn die Hunger hat am Schabbat und führe die zum Wasser. Sie waren sich also über die kleinen sündigen Sachen absolut bewusst, aber das stigmatisierte sie noch lange nicht als Sünder. Sünder waren die Zöllner, das waren die Mörder, das waren die Prostituierten, das waren die ganz schlimmen Finger. Aber sie wussten also, nun gut, wir sind eigentlich gar nicht so schlecht. Und Jesus hält ihnen den Spiegel vor und sagt, hey, ihr haltet euch oder habt euch damals gar nicht so schlecht gefühlt, also musstet ihr gar nicht rausgehen zu Johannes. Das war was für die Zöllner und Sünder. Merkt ihr, wir sind unter uns. Wir achten drauf, dass wir nicht lügen. Es soll einige unter uns geben, die darauf achten, dass sie auch immer in der Stadt 50 fahren. Dass wir keine Übertretungen haben. Aber so richtige krasse Sünde, ey, das sind wir eigentlich nicht. Also müssten wir eigentlich bei einem Altarruf auch nicht nach vorne kommen und sagen, ja, die kleinen Sünden, die mache ich mit dem Herrn Jesus alleine ab. Und wenn dann wirklich einer nach vorne kommt. Es gibt so ein Buch, das heißt Der fromme Chaot. Ich weiß nicht, wer das kennt. Da hat einmal, weil der immer so lang gepredigt wurde in der Gemeinde, es sind also so lauter kleine Anekdoten, dann hat er immer Gummibärchen gegessen und konnte dann messen, je nachdem, wie viel Gummibärchen er in der Predigt gegessen hat, so entsprechend lang war die Predigt gewesen. Und einmal gab es eine Predigt über Wollust und will er gerade wieder ein Gummibärchen nehmen und dann sagt der Prediger ganz laut Wollust und dann kriegt er so einen Schrecken und die fallen ihm die ganzen Gummibärchen nach unten. Und er geht nach unten und will die Gummibärchen aufheben und da denken alle in der Gemeinde, ach, jetzt ist der Sünder da und legen ihm die Hände auf. Der war über Wochen stigmatisiert, weil die sagten, er hat ein Wollustproblem, aber dabei wollte er nur seine Gummibärchen aufheben. Merkt ihr, das ist die Furcht der Frommen, wenn wir wirklich an Probleme kommen, die uns vom Himmel wirklich trennen, dann haben wir keinen Mut mehr zu bekennen. Wir gehen da nicht raus, weil wir könnten stigmatisiert sein. Weil das ist das Zweite, was der Herr Jesus ihnen dann sagt. Gebt Acht, ihr hattet Furcht, euch zu outen. Überleg mal, so ein Priester geht raus und sagt, ich brauche eine Taufe, ich muss getauft werden, ich bin ein Sünder. Das machst du einmal bei einer Taufveranstaltung, aber dann doch nicht mehr im Gottesdienst, ab dann bist du doch heilig. Die Seelsorge Jesu beginnt hier. Er sagt, gib Acht, ihr hattet Menschenfurcht, ihr hattet Furcht, euch zu outen oder ihr hielt euch für was Besseres. Und auch jetzt habt ihr noch Furcht vor den Menschen. Und dann legt Jesus nach und das bringt eigentlich die Sache richtig auf den Punkt. Und hier möchte ich euch noch viel mehr mit hineinnehmen. Er geht nämlich im zweiten Teil in der Seelsorge und hält ihnen einen Spiegel davor. Und er erklärt ihnen eine weitere Geschichte. Und diese Geschichte beginnt mit: Was meint ihr aber? Komisch, eine Geschichte einzuleiten, ja. Also wenn ich die jetzt lese, steht die Frage im Raum für dich und für mich, was meinst du dazu? Und dann erzählt er diese Geschichte. Er erzählt diese Geschichte. Jetzt muss ich gucken, wo ich hier abgeblieben bin, damit ich die wirklich lesen kann. Was meinen die aber? Unmittelbar nach dieser Frage mit dem Johannes. Ja. Es hat ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte demselben, der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten, der Erste. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihn, und obwohl ihr es saht, tat ihr dennoch nicht Buße, sodass ihr ihm dann auch geglaubt hätten. Was meint ihr? So beginnt Jesus die Sache. Was meint ihr? Und Jesus greift für die frommen Leute mitten in ein Beispiel, was in Jesaja gebraucht wird, wo von dem Weinberg die Rede ist. Und von den Söhnen, das war auch absolut klar, Söhne mussten zu Hause mitarbeiten, da gab es noch Kinderarbeit, bei uns gibt es nur Kinderdienste, Kinderarbeit ist verboten bei uns, ja, aber Kinderdienste, aber das war normal, dass die mit in den Weinberg gingen, und es war für die Zuhörer absolut klar, bei dem Weinberg geht es um das Reich Gottes. Das war nicht nur einfach dieses oder jenes, sondern hier geht er mit ihnen hin und sagt, wir gehen in einen Weinberg, wie Jesaja 5 geschrieben steht. Das wussten die sofort. Jesus greift in dieses Beispiel hin und sagt, ich schicke zwei Söhne in den Weinberg. Und das Erste, was er ihnen damit klar macht, es geht nicht um Gebote halten in diesem Fall, dass der Herr sagt, gib mir acht, ich habe euch 10 Gebote gegeben, habt ihr die alle gehalten? Du sollst Gott ehren, die Ehe nicht brechen, du sollst nicht klauen, ja, diese 10 Gebote. Darum ging es nicht. Es ging in dieser Sache nicht, dass Gott einen Befehl gegeben hat, sei moralisch absolut einwandfrei. Sondern es ging in erster Linie um die Berufung, die sie hatten als Priester. Wir kontrollieren uns sehr, sehr häufig, ob wir alles richtig machen. Und das ist auch gut so. Es ist absolut schlecht, wenn du noch lügst. Ey, das kannst du in die Tonne hauen, weil ein Lügner nicht oben ankommt. Wenn du durch die Gegend rumhurst, das passt nicht. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du deine Berufung nicht mehr kennst. Die Priester taten alle ihre religiösen Pflichten komplett. Sie achteten darauf, dass der Zehnte gezahlt wurde. Sie waren richtig aktiv unterwegs, aber sie hatten ihre Berufung vergessen. Deswegen kommt Jesus an den Punkt und sagt, gebt acht, das Erste, was ich euch sagen will. Es geht um den Weinberg, es geht um das Reich Gottes, es geht um eure Berufung. Deswegen als Erstes holt er aus und sagt, es waren zwei Söhne, Söhne und Töchter. Sie hatten vergessen, dass sie berufene Söhne und Töchter Gottes waren. Wenn du das vergessen hast, benimmst du dich wie bei XY unter dem Blechsofa. Aber es ist sehr interessant, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs waren und wir waren irgendwo zu Gast. Ich habe ja manchmal meine Kinder nicht mehr entdeckt. Ja? Zu Hause, ey, beim Tisch, da wurde hin und her gezeckt. Und dann gehen wir woanders hin und da haben die sich auf einmal benommen. Ey, ich habe gedacht, die muss man klonen und so mit nach Hause nehmen. Die konnten sich auf einmal benehmen. Ehrlich, da hat keiner dem anderen den Suppenteller weggezogen, weil da eine Erbse mehr drin geschwommen hat. Die konnten sich benehmen. Und da dachte ich, ja, sie leben ihre Berufung. Sie leben ihre Berufung als Kinder. Da war nicht die Frage, ob ich dieses darf oder nicht. Sie wussten um ihre Berufung. Und ich glaube, wir in den Gemeinden, wir Frommen, wir wissen oft alles, was richtig und was falsch ist. Ich gebe euch mal so ein Beispiel. Ich rege mich immer drüber auf. So einmal in der Woche gehe ich hin und stelle die Stühle hier alles so schön gerade, damit man reinkommt, so eine gewisse Form da ist. Man kann hier ganz schön entlang der Fugen, kann man die ausrichten. Da komme ich am Sonntag hin und denke, welcher Idiot hat die wieder auseinandergeschoben? Wer hat, ja, ich formuliere das freundlicher, aber ich meine das so. Versteht ihr? Und wenn ich das jetzt hier hingucke, also das ist wieder total aus dem Gleichgewicht. Darauf achte ich. Oder ich bin mal immer reingegangen mittags hier, um zu beten in der Kirche. Denke, wenn die Glocken läuten, geht der Pastor hier hoch. Das habe ich nach 14 Tagen aufgegeben. Weil wenn ich hier in der Kirche gebetet habe, ich kann ja nicht ruhig sitzen, dann gehe ich hier rum und sage, oh Mann, hier muss man auch mal wieder ausgefugt werden. Ich gehe noch ein Stückchen weiter und sage, da hinten hängt auch was schief. Da ist wieder was von unseren Bildern weggegangen. Ich konnte hier nicht beten, weil ich ständig die Macken gefunden habe. Und so sind wir als Christen unterwegs. Wir finden die Macken des anderen oder unsere und setzen viel, viel Zeit da rein. Anstatt uns zu freuen, dass wir Kinder und Söhne Gottes sind. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Nicht, weil sie sich selbst danach gesehen haben, sondern weil die große Tat Gottes dahinter stand. Johannes 1,12. Versteht ihr? Die Priester wussten, wie die Ordnung im Tempel zu sein hatten. Die hatten alles auf Lager, die konnten alles abrufen, aber sie hatten vergessen, Söhne und Töchter zu sein, die berufen waren, im Reich Gottes zu leben. Welche Begeisterung setzt das frei? Das hatten die vergessen. Und da geht er mit ihnen im zweiten Teil. Sie haben die Berufung vergessen, Könige und Priester zu sein. Sie konnten die Ordnung aufrechterhalten. Das wussten sie. König und Priester sein. Ich nehme mal so einen Bibelvers noch dazu aus der Offenbarung. Ihm, der uns liebt, uns erlöst hat, Klammer auf, zu Kindern gemacht hat, der uns erlöst hat von den Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich meine, wir hatten ja vor 100 Jahren den Kaiser Wilhelm noch, der war nicht so besonders beliebt und berühmt, berüchtigt war er auch. Wir wissen ja nicht mehr, was Königstum wirklich bedeutet. Ein König hat absolute Vollmacht. Ich lege das jetzt mal geistlich aus. Wenn du ein König bist, ein Königskind, und die Versuchung kommt, irgendein krummes Ding zu drehen, dann sagt die Bibel, du sollst über die Sünde herrschen. Und nicht vor ihr einknicken. Ich frage mich manchmal, wie oft knicken wir vor dem bescheuerten Teufel einfach ein und manchmal auch unter seinen Vasallen. Da wirst du morgens wach und hast eine blöde Laune. Das soll vorkommen, gerade wenn es regnet oder wenn irgendwas anderes da ist oder du hast schlecht geschlafen. Und dann kommst du und sagst, blöder Tag, gleich wieder arbeiten. Außerdem quietscht mein Kreuz. Und du hättest genug. Und dann kannst du natürlich sagen, worauf lässt du dich ein? Bist du König, dann herrsch gefälligst. Dann sag, das lasse ich mir jetzt nicht antun. Ich bin ein Königskind. Dann kriegst du eine Stromrechnung mit der Nachzahlung. Du sagst, ey Mann, hat mir gerade noch gefehlt, hab sowieso kein Geld. Du sagst, das ist alles weltlich. Ich werde schon das Geld irgendwo zusammenkriegen. Gott wird mir helfen. Warum sind wir da nicht und sagen, wir herrschen? Ich treffe mich immer wieder dabei an, wie ich einknicke in der ganzen Sache. Das sagt mir jemand, ich bin doof. Ich soll herrschen. Ich bin ein Königskind. Die Priester waren auf Ordnung aus, auf Regeln waren die aus, dass das eingehalten hat. Aber sie haben vergessen, als Königskinder zu leben. Die Sache vom Weinberg. Sie hatten vergessen, als Priester zu dienen. Und hier komme ich zu einem anderen Punkt, der mir persönlich immer schwerfällt. Ich bin ja nicht der gewaltige Fürbitter. Mir fällt das immer schwer, weil ich will dann beten und dann sage ich, Herr Jesus, jetzt sage ich dir das, was du sowieso schon weißt. Du kennst ja meine Gedanken von Ferne. Warum soll ich das alles nochmal wiederholen? Dann habe ich manchmal das Gefühl, der Heilige Geist tüpft mir auf die Schulter und sagt, dann denk mal wenigstens was Anständiges. Ja, verstehst du? Aber ich kann das eben nicht eine Stunde hier auf den Knien liegen. Erstens tun mir die Kniescheiben weh, dann denke ich nur über die Kniescheiben nach, über Schmerzmittel oder was. Das geht bei mir nicht. Und doch sagt der Herr, ich habe priesterliche Qualitäten. Die äußern sich vielleicht in anderen Dingen. Ein Priester gibt Wegweisung. Ein Priester sieht, wo Not ist. Der fragt vielleicht mal nach, wie geht's dir? Jesus macht Seelsorge mit seinen Leuten. Die Frommen, die nur auf Regeln aus waren, dass sie eingehalten waren. Er guckt sie an und sagt, ihr habt eure Kindschaft vergessen, euer Königstum vergessen und ihr seid Priester. Und das heißt nicht als hoher Priester einmal ins Allerheiligste zu gehen, im Jahr und Versöhnung wirken, sondern es heißt für mich in erster Linie Ermutigung zu sein, zu sagen, komm, lasst uns gemeinsam Gott loben, ihn ehren, mit ihm unterwegs sein. Das ist für mich Priestertum in der ersten Sache. Und wenn es nicht anders geht, weil du zu stur bist, dann hilft eben nur noch Gebet, dass Gott dir durch den Heiligen Geist den nötigen Druck macht, dass du dich veränderst. Wo sind wir unterwegs? Was meinst du, was meint ihr, fragt Jesus. Die Frommen der damaligen Zeit, die zu Jesus kamen, die hatten vergessen, dass sie Könige und Priester waren, die über das Böse herrschen sollten. Am Mittwoch haben wir uns über die geistliche Waffenrüstung aus Epheser 6 unterhalten. Jetzt am Mittwoch werde ich ein Thema zum geistlichen Kampf machen, das war dann unser Thema. Da werden wir reingucken. Mittwoch um 9 Uhr morgens gibt es ein Teaching über einen geistlichen Kampf, geistliche Kriegsführung. Da werden wir die Waffenrüstung nochmal neu ansehen. Aber wer von euch hat sie sich heute angezogen? Wer geht mit dem Schwert des Geistes um? Wer hat den Helm des Heils, den Panzer der Gerechtigkeit, die Schuhe des Evangeliums hinauszutragen? Wer hat sie angezogen heute Morgen? Einer meldet sich. Yay! Kriegst ein Fleißkärtchen. Finde ich super. Hey, verstehen wir? Wir sind Könige und Priester von Gott berufen. Nimm diese Berufung wieder an. Haben wir sie oft vergessen? Ja, so geht Jesus mit ihnen um und sagt, Fürbittopfer herrschen über der Sünde. Wenn er den Missionsbefehl sagt, als Könige und Priester, wann haben wir die letzten Kranken geheilt, die letzten Dämonen ausgetrieben, das Evangelium verkündigt, das Land eingenommen und das Letzte, wann haben wir wirklich angebetet? Ich warte wieder auf den Moment, wo die Gegenwart Gottes im Lobpreis so kommt, dass man nicht sagen muss, stehen wir alle auf, sondern dass wir sagen, wir sind alle auf den Knien, weil seine Herrlichkeit sich hier lagert. Ich glaube, wir haben noch eine Dimension zu nehmen. Als Anbeter, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, Johannes 4, 24. Stimme. Das vergessen wir als Fromme in unserer Routine oft. Deswegen kommt diese Seelsorge von Jesus direkt vor Karfreitag zu uns hin und hält uns diesen Spiegel vor und sagt, was meinst du? Wo gehen wir und verkündigen sein Heil? Und dann gibt es einen dritten Teil. Seelsorge Jesus an die Frommen. Es ist noch nicht zu spät. Es gibt einige Ausleger, die sagen, in dieser Geschichte hält Jesus den hohen Priestern und den Ältesten nochmal den Spiegel vor, damit sie selbst ihr eigenes Urteil sprechen. Ich habe das ja gesagt. Die sagen, nee, wollen wir nicht. Also sagt Jesus, ihr habt euch selbst das Urteil gesprochen. Diesen Gedanken kann man pflegen, der ist ganz schön heftig, weil sie haben nachher den ganzen Stress gehabt. Jerusalem wurde niedergemäht. Das Blut kam über sie, so wie sie es wollten. Aber ich glaube, das mehr in die positive Richtung. Dass Jesus sagt, hey, es ist noch nicht zu spät. So wie es im Hebräerbrief steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Und was heißt es für uns heute hier, die wir auf Karfreitag, auf Ostern zugehen? Hey, lass uns ganz neu unsere Berufung wieder ernst nehmen. Ein Kind Gottes zu sein. Und dann schaust du dich um und sagst, oh Mann, was ein schräger Bruder oder eine schräge Schwester neben mir. Aber weißt du, Gott ist mit dem noch nicht fertig oder mit der. Das geht noch. Es gibt Schlimmeres, kann ich dir sagen. Aber Gott ist gütig und barmherzig und er hat noch nicht aufgehört mit deinem Bruder und deiner Schwester. Und ich sage dir auch, mit dir zu arbeiten, weil er möchte, dass du auf dem Felsen stehst. Sein Ziel. Und wenn wir jetzt in diese Karwoche hineingehen, dann lass es uns doch wieder ganz neu nehmen. Wir dürfen als Kinder Gottes kommen. Wir dürfen als Kinder Gottes mit dem Papa reden. Und wir dürfen ganz neu die Vollmacht wieder nehmen. Ich möchte von Gott mir wünschen und erbitten, dass wenn Ostern vorbei ist, dass wir rausgehen können mit einer neuen Kraft und sagen, ich komme in der Kraft Gottes, weil ich bin König und Priester. Ich verändere die Situation in unserer Stadt. Ich verändere die Situation in der Familie. Ich verändere die Situation in meinem verkorksten Lebensplanungsmodell. Ich will den Weg zurück. Das ist das, was hier in dieser Stelle so kurz vor Karfreitag, kurz vor der Gefangennahme vom Herrn Jesus, den Frommen nochmal vorgespielt wird. Die Frage ist, hältst du dich für so gerecht, dass du keine Umkehr mehr brauchst? Aber es ist interessant, in diesem Dialog ist nicht die Buße-Umkehr genannt, es ist nicht zu spät, sondern ein Umdenken wieder in die Berufungsschiene hineinzukommen. Die Frage des Herrn Jesus an die Frommen war, was meinst du oder was meint ihr? Wie weit lebst du deine Kindschaft? Wie weit lebst du diesen kindlichen Glauben, dass Gott dich wirklich ehrt und wirklich liebt? Oder ist die Berufung in allem Frommen verloren gegangen? Soll vorkommen. Deswegen hält der Jesus dir den Spiegel vor und sagt, kehr um, komm dazu. Du kannst es jetzt halten wie der erste Sohn, der erst sagt, ist mir zu anstrengend, und wenn du dann nach Hause gehst am Montag oder am Dienstag, dann sagst du, nee, ich komme wieder und nehme es neu an. Oder du kannst es sagen, wie der zweite Sohn, im Gottesdienst schreist du laut Halleluja und nachher passiert nichts mehr. Jesus analysiert die Söhne nicht weiter, sondern nur das Ergebnis. Was meinst du? Diese Frage müssen wir beantworten, jedenfalls wenn du zugehört hast, sonst hast du schlechte Karten. Beim Haus auf dem Felsen steht der Vers vorher, ich will euch sagen, wer mein Wort hört und tut, der gleicht jemand, der sein Haus auf den Felsen baut. Als dann der Sturm kam und die Wellen, blieb das Haus stehen auf dem Felsen. Ein anderer baute sein Haus quasi auf Sand. Er war schneller fertig. So ist die Frage, was du hörst, was du dann tust. Und die Frage muss ich mir vor allem stellen, weil ich habe lange über diese Stellen jetzt nachgedacht. Ich hänge vielleicht tiefer im Text drin wie der ein oder andere hier. Die Frage des Herrn Jesus Paul, was meinst du, muss ich auch beantworten. Ich möchte im Moment von dir vorne schweigen und sagen, jeder kann mit Jesus reden. Er kann den Heiligen Geist schenken, dass Wollen und Vollbringen zusammenkommt. Danke, Jesus, dass du uns den Spiegel vorhältst. Danke, dass wir kommen dürfen. Und ich bete, dass du uns den Segen der Kindschaft ganz neu gibst, dass du uns ganz neu noch an die Berufung, Könige und Priester zu sein, erinnerst. Dass es uns bewusst wird, welche Vollmacht im Gebet liegt, welche Vollmacht darin liegt, wenn wir Leute grüßen, mit ihnen umgehen. Dass wir so leben, dass wir die Ehre machen durch unser Reden, Denken und Tun. Hier bitte ich deinen genialen, super Segen für uns. Jesus, in deinem Namen bitte ich. Amen.